Hallo David.
Hallo Robert.
178 Episoden. Wer soll sich das denn alles anhören?
Ich zum Beispiel. Ich habe gestern Abend bin ich Fahrrad gefahren und da habe ich, mache das manchmal, dass ich so alte Podcast-Folgen von uns höre, weil ich den Vibe irgendwie, ich weiß, also es wird vielleicht jetzt übelst narzisstisch wirken, aber ich liebe das, uns dann nochmal zuzuhören, was aber eigentlich meiner Ansicht nach nur ein Beweis dafür ist, dass ich diese Gespräche wirklich einfach mag.
Du weißt, was gut ist. Kann man ja jetzt nichts machen. Du bist Qualitätsgütesiegel-Checker und du hörst eben nur das Beste.
Ja. Du, wir hatten gestern darüber gesprochen, über The Crow unter anderem. Reden wir darüber?
Ja, klar. Wir reden über The Crow, dem Original von 1994. Mhm. Eine Katastrophenproduktion. Also völlig unabhängig von dem tödlichen Unfall war das ja auch so eine Katastrophenproduktion. Da können wir ja später was zu sagen. Dann reden wir über was noch? Hast du Terminator geguckt?
Ich habe Terminator geguckt, ja. Da habe ich auch gleich was für dich. Ich habe nämlich ein kleines Mini-Trivia mitgebracht, was aber nicht mit Terminator zu tun hat. Ich glaube, zu diesem Film ist alles gesagt. Aber ich wollte dir, ich glaube, das kennt man schon, aber ich finde die Geschichte irgendwie so lustig, dass ich sie gerne immer wieder erzähle. James Cameron hat den ja gemacht. Und bevor er den gemacht hat, hatte er im Grunde nicht viel auf dem Kerbholz. Du weißt ja, weil du meinen Roger Corman-Essay geguckt und geliebt hast, dass der vorher für diesen Trash-Papst gedreht hat, beziehungsweise der war da Second Unit, hat Raumschiffe angemalt. Vorher war er ja Truckerfahrer und hatte sich diese ganze händische Arbeit selbst beigebracht. Und an den Sets von Roger Corman hat er sich so ganz schnell als jemand herausgestellt, wo Corman selber sagte, ey, da ist dieser Typ, der arbeitet eigentlich hinten im Special Effects Department, aber der reißt die halbe Produktion an sich und es läuft nur wegen ihm wirklich gut. Und deswegen hatte er dann unter anderem bei Battle Beyond the Stars, der im Deutschen Sardor Herrscher im Weltraum heißt, die Second Unit übernehmen dürfen. Und dann hat ihn Roger Corman empfohlen. Roger Corman hatte nämlich nach dem Erfolg von Der Weiße Hai, hatte er dann gesagt, so okay, jetzt hat eigentlich Hollywood gerade mein großes Steckenpferd aufgegriffen. Der hat ja vorher so sehr billig produzierte Filme gemacht mit Monstern, mit Aliens. Und als Der Weiße Hai kam und dann so Filme wie Star Wars etc., dann hat sich der Trash-Film, mit dem die Independent-Filmer früher eine schnelle Mark machen konnten, ist der plötzlich zum Blockbuster-Kino geworden. Und die haben dann im Grunde mit riesigen Budgets Roger Corman und Co. ausgestochen. Also hat er dann billige Abklatschnummern davon gedreht. Unter anderem von Der Weiße Hai kam dann Piranha von Joe Dante hatte den gedreht. Und weil Piranha ein großer Erfolg war, gab es einen zweiten Teil, nämlich Piranha 2. Und der wurde aber ohne die Zusammenarbeit mit Roger Corman gemacht, sondern ein Produzent namens Ovidio G. Azonitis oder G. Azonitis. Ich nehme an, es ist ein Grieche, vielleicht aber auch ein Italiener. Der Film wurde hauptsächlich in Italien gedreht. Die Crew sprach komplett nur Italienisch und James Cameron ist an dieses Set auch eigentlich nur gekommen, weil der erste Regisseur bereits die Segel gestrichen hatte. Der hat gesagt, das ist so eine kotzige Produktion, ich bin hier raus. Und dasselbe Schicksal blühte dann auch James Cameron, der sich die ganze Zeit mit Ovidio G. Azonitis in den Haaren hatte, weil eigentlich hatte der Azonitis gar keinen Bock auf einen Regisseur. Das war im Grunde nicht mehr als ein Erfüllungsgehilfe, dem er alle möglichen Aufträge gab. Und James Cameron meinte, das macht er nicht, will er nicht. Und die Version, die er eigentlich machen wollte, die gibt es heute nicht. Denn Ovidio G. Azonitis hat James Cameron nach nur wenigen Wochen vom Set gefeuert. Und James Cameron war schon damals jemand, der das nicht hat auf sich sitzen lassen. Der ist dann nämlich in seiner freien Zeit, ist er nach Italien geflogen, ist in den Schneideraum eingebrochen und hat den Film auf eigener Faust wieder umgeschnitten. Und erst als er dabei erwischt wurde, hat Ovidio G. Azonitis den Film wieder umgeschnitten. Das heißt, die Version von Fliegende Killer, wie der Untertitel von Piranha 2 ist, die wir heute sehen, die hat leider nichts mit dem zu tun, was James Cameron eigentlich im Sinn hatte. Und bei dieser Produktion war er dermaßen im Stress, dass er irgendwie sich dann, glaube ich, auch noch eine Lebensmittelvergiftung eingeholt hat in Italien und hat dann in seinem Auto übernachtet und hatte dabei einen Fiebertraum von einem brennenden Roboter, dem die Haut gerade von dem Feuer weggebrannt wird. Und das war das Intro zu Terminator. Da ist das Ganze geboren worden am Set eines Films, bei dem er sogar im Schneideraum einbrechen musste. Ehrlich gesagt, ich habe den mal geguckt. Fliegende Fische ist großartiger Blödsinn. Mit Lance Henriksen in der Hauptrolle übrigens, der ja später auch den Terminator spielen sollte. Also James Cameron hat so Freundschaften geschlossen an den Sets und diese Leute dann auch immer mitgenommen. Und das führte dann zu Terminator. Über Terminator Zero sprechen wir heute in der Folge, eine neue Serie auf Netflix. Und ich kann schon mal sagen, ich fand die nicht geil.
Das klingt so wie James Cameron, mit denen sollte man sich's niemals, aber auch niemals verscherzen. Das hängt einem ein Leben lang nach. Und damit, David Trinkrath, herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
Schwafel.
Ach Leute, wir haben draußen über 30 Grad im September. Was ist da los? Aber wir sitzen ja hier schön in unseren Räumchen. Und wollen wir mal mit The Crow anfangen, David? Ist das okay für dich?
Können wir gerne machen, ja.
Der startet ja diese Woche, startet das Remake. Nicht diese Woche, nächste Woche. Am 12. September startet das Remake mit Bill Skarsgård, unter anderem in der Hauptrolle in den Kinos. Uns allen schwant Böses nach dem, was wir so hören, weltweit von den Kritiken. Aber darüber können wir ja dann nächste Woche sprechen, dachte ich. Das nutze ich mal zum Anlass und da können wir doch mal über die 1994er-Version sprechen mit Brandon Lee, Sohn von Bruce Lee, in der Hauptrolle. Und wenn man, glaube ich, über The Crow redet, kann man über den Film reden und man kann über die Produktion reden. Also zwei verschiedene Dinge. Das Ganze ist eine Comic-Verfilmung, so im Groben, was ich sagen, Action, Fantasy, Rache-Thriller. In erster Linie extrem düster, eine Welt, in der es nur regnet, alles nur schwarz ist, alles sehr metallisch kalt und sehr ungemütlich wirkt. Und es ist die Geschichte in, ich erzähl's mal ganz kurz, habt das ja schon mal vorbereitet auf das, was euch im Remake erwartet, von der Devil's Night. Die Nacht vor Halloween in einem Detroit in den USA, das runtergekommen, zerstört ist, in dem Banden, Brandschatzen, brutalste Schläger sind und Raubzüge begehen. Und in dieser Devil's Night, in der Nacht vor Halloween, sucht eine solche Bande den Rockmusiker Eric Draven und seine Verlobte Shelley Webster heim. Beide wollen am nächsten Tag heiraten. Dazu wird es aber nie kommen, weil sie werden so übel brutal zugerichtet, dass Eric verstirbt und seine Verlobte wird noch bei lebendigem Leib mehrfach vergewaltigt und nach 30 Stunden Kampf mit ihrem Schmerzen auch im Krankenhaus wird sie versterben. Übel, brutal, böser Einstieg, wie ich finde, in diese Geschichte. Und es gibt eine Legende, nach der die Kraft einer Krähe Opfern von solch schlimmen Taten übertragen werden können. Und so kommt es ein Jahr später. Eric wird aus dem Reich der Toten in das Reich der Lebenden geholt und wird eine Art unverwundbarer Racheengel und wird jeden jagen, der mit dieser Nacht zu tun hatte, in dem er und seine Verlobte ums Leben kamen. Eigentlich geil, also finde ich gut, die Geschichte, wenn ich mir das mal so gebe, so hart und brachial einzusteigen, sind die ersten 2, 3, 4 Minuten, muss ich sagen, mag ich The Crow gerne. Wie findest du den denn, so aus der Retrospektive? Weil ich habe den vor Ewigkeiten mal gesehen mit einem ganz anderen Filmverständnis und jetzt erstmal wieder so richtig im Rewatch. Magst du den?
Für mich ist es einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, aber natürlich auch, weil ich den verbinde mit ja so einer Zeit, ne? Ich habe den damals im Kino unbedingt sehen wollen. Ich weiß noch, ich habe die Bravo mir damals gekauft in dem Alter. Und in der Bravo war es damals noch so, dass sie neben der Bravo Photo Love Story, wo diese Fotos gemacht wurden mit Geschichten und so, gab es auch die Films Photo Story. Was sie gemacht haben, ist, den Film des Monats zu nehmen und immer in einzelnen Szenen zu zeigen, was gibt es da. Und damals für mich, im Fernsehen gab es ehrlich gesagt nicht wirklich Kinosendungen. YouTube gab es noch gar nicht. Für mich war also so Eindrücke von Filmen zu bekommen, immer so einzelne Bilder anzugucken. Ich habe früher die Cinema geguckt, habe mir ein Bild von einem Film angeguckt, dachte, den muss ich unbedingt sehen. Und bei The Crow war ich hin und weg und stand da, Film sei ab 12 Jahren freigegeben. Und ich war ganz begeistert, weil ich war da gerade 12 und bin mit meiner Oma los ins Kino. Und da stellt sich heraus, das war eine Falschbeschreibung in der Bravo. Der ist ab 18. Und das hat mich ganz, ganz doll fertig gemacht. Aber damals war es ja noch so, wenn ein Film ins Kino kam, hat es meistens über ein Jahr gedauert, bis der in den Videotheken aufgeschlagen ist. Und ein Jahr später stand ich wirklich Schlange, als der dann tatsächlich released wurde. Ich habe den Soundtrack mir gekauft mit Songs wie Burn von The Cure, den ich bis heute einfach nur irre gut finde. Ich finde das Design bis heute großartig. Ich finde die Musik von, Graham Revell, glaube ich, finde ich brillant. Also alles daran ist so ein richtiger Vibe. Das ist so ein MTV-Comic-Film, gleichzeitig aber auch einer der wenigen der damaligen Zeit, die so richtig düster waren und das begeistert mich bis heute. Die Geschichte von Brandon Lee, aber auch Eric Draven und Shelley, der Film hat mega gute Einstellungen. Es gibt dieses eine Ding, wo gerade Burn von The Cure läuft und Eric Draven zieht sich an, streichelt der Katze nochmal über den Kopf und läuft dann so in Zeitlupe auf das zerstörte Glas dieser Wohnung, in der Shelley und er mal gelebt haben. Und dann blitzt es draußen, sein Gesicht wird leicht erhellt. Das ist übrigens die Szene, in der er schon gar nicht mehr gelebt hat. Die Szene haben sie mit einem Körperdouble gedreht und dann sein Gesicht digital drüber gesetzt, was für 1994 war das ganz krass. Aber
ich finde, das sieht auch heute noch ganz gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Es sieht nicht schlecht gemacht aus.
Also weil sie es so im Dunkeln verstecken konnten. Also wenn du dir mal Gladiator anguckst, der ja im Jahr 2000 lief, da war es ja so, dass Oliver Reed verstorben ist. Und da haben sie ja dasselbe gemacht. Und da finde ich, da fällt es gerade heute sehr viel deutlicher auf, weil der aber, glaube ich, auch schon in 4K existiert. Bei The Crow weiß ich es gar nicht. Aber ich liebe den Bösewicht, ich liebe den finalen Standoff. Ich finde das einfach, ich weiß, dass der Fehler hat und dass der sicherlich auch so ein bisschen Style over Substance ist, aber das ist so ein richtiger Vibe- und Style-Film. Der wird mir nicht über.
Ist ja vor allem auch für dich dann einer, der wahrscheinlich voll in die Jugend reinprägt, wenn du sagst, ja, du hast dann ein Jahr gewartet und dann in der Warteschlange einer Videothek standen. Das sind ja die Filme, die uns hier besonders ans Herz wachsen. Aber ich muss sagen, auch für damalige Verhältnisse, ich finde diese Geschichte, weil dieses Tragische, ich hatte ihn gestern nochmal geguckt, vorgestern, und dann war ich so, wie krass mir Shelley, die Figur, auch wenn die Darstellerin ja gar nicht so viel Screentime hat, ins Herz wächst und mir so leid tut, weil der Film am Anfang aufmacht, es passiert was Dramatisches und sie äußert noch diesen letzten Wunsch, Eric, von dem sie nicht weiß, dass er tot ist, auch nochmal so ein Drama in einem Drama, sagt, er soll sich um Sarah kümmern, dieses kleine Mädchen. Ja. Da gibt's halt noch diesen Nebenplot rund um Drogensucht und in diesem Moloch von Detroit, um da noch ein bisschen Liebe und Herzlichkeit zu finden und zu entdecken. Und dann wird erst nach und nach über die ganzen Flashbacks, die Eric hat, erzählt, wie übel Shelley zugerichtet wurde. Und das finde ich so krass. Also es erinnerte mich so ein bisschen an die Beschreibung von Die Jury damals, als man das Schlussplädoyer von Matthew McConaughey damals hört, der quasi beschreibt, wie damals mit dem Opfer umgegangen wurde. Also mich hat's da nochmal sehr gekriegt. Ich finde, der Film, also du merkst, es ist eine Comic-Verfilmung. Er ist immer ganz weit oben beim Acting.
Gerade an so einer die Grenze, Bösewichte.
Wo du sagst, jetzt passt mal auf, Leute, gleich ist ein bisschen zu viel. Und ja, aber das ist eigentlich auch ganz gut, weil wenn du dir anguckst, wie sehr Michael Winkett als Top-Dollar eigentlich gar keine Figur ist, die irgendwie Geschichte hat, sondern nur böse ist, erreicht allein seine Gesicht und seine Präsenz wirklich ein Gegengewicht darzustellen. Und das musste er erstmal schaffen, weil wenn The Crow versucht, auf Drama zu machen, dann merkst du auch, dass er eigentlich zu wenig Charakter erzählt hat, um wirklich ein bisschen tiefer zu greifen. Aber damit kann ich richtig gut leben, weil die Nummer einfach auch, und jetzt kommen wir mal zu was, das würde ich sagen, ich wusste es nicht, erst beim Recherchieren habe ich das gesehen. Weißt du, was alles bei diesem Dreh so schief gegangen ist, außer die Tatsache, dass Brandon Lee verstorben ist bei einer Szene mit dem Schusswechsel. Weißt du eigentlich, was da alles noch so abgegangen ist?
Ehrlich gesagt nicht, nee. Das ist das, was alles überschattet hat.
Ich hatte mich so ein bisschen reingelesen und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das mal so zusammenzähle, und da habe ich auch noch nicht alles zusammengetragen gleich, dann ist es fast schon gar nicht mehr verwunderlich, dass auch so schlimme Sachen eventuell passieren konnten. Die Produzenten wollten wohl Geld sparen und haben deswegen nicht in Hollywood gedreht, sondern North Carolina und hatten dann relativ wenig Budget, um die 18 Millionen Dollar, wollten aber einen viel teureren Film machen. Deswegen konnten die aber Drehpläne durchdrücken, die so krass waren, dass damals schon die organisierten Schauspieler und Gewerkschaften in Hollywood das niemals zugelassen hätten. Aber North Carolina hat wohl eine Sonderregelung damals gehabt mit der Filmbranche, dass es dort quasi wie im Wilden Westen zugehen kann bei Dreharbeiten. Was unter anderem dann dazu führte, dass man erstmal bei den Außensets nicht damit gerechnet hat, wie das Wetter ist und ziemlich viele Sets von The Crow von einem Hurricane weggefegt worden sind, weswegen sie nach drinnen gehen mussten in Studios. In den Studios hat sich am ersten Tag ein Tischler schwerste Verbrennungen zugezogen bei den Dreharbeiten, weil ich glaube, eine Lampe kaputt gegangen ist. Ein anderer Typ hat sich einen Schraubenzieher durch die Hand gejagt. Ein Rigger hat sich schwer verletzt bei mehreren elektrischen Stößen, die er bekommen hat bei einem Unfall am Set. Ein Stuntman hat sich mehrere Rippen gebrochen auf einmal, als er vom Dach gefallen ist. Die benachbarte Produktion im Nebenstudio hat Wetten darauf abgeschlossen, wann die nächste Sache am Set von The Crow kaputt geht, bis ironischerweise ein Feuer deren eigenes Set zerstört hat, also von denen, die drauf wetten wollten. Ein Typ am Set, jetzt lass mich kurz gucken, was seine Position war, ist komplett ausgeflippt und ist mit seiner Karre in den Props Room, also in den Raum der Ausstattung reingerast, hat den komplett zerstört. Es ist ein Equipment Truck in Flammen aufgegangen und das sind nur einige der Dinge, die während der Produktion von The Crow passiert sind. Und das ist alles, glaube ich, bevor Brandon Lee zu Tode kommt. Und es sind ja eigentlich schon eine Menge Red Flags, weil wenn du natürlich die Leute drehen lässt und du musst Tag auf Nacht switchen, um zu drehen, weil sie dann draußen drehen wollten und nicht drin, brauchst du aber diese Nachtbilder und änderst den kompletten Tag Nachtrhythmus der Leute und machst dann 12, 14, 15 Stunden Tage, die gehen dann natürlich irgendwann alle auf ein Zahnfleisch. Also im Grunde liest sich das echt wie ein Horrortrip damals, die Produktion von The Crow. Und ich wusste das nicht.
Nee, also ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele, wir hatten ja damals, als wir über Rust gesprochen haben, den Vorfall, wo Alec Baldwin die Kamerafrau erschossen hat. Und da hatten wir auch darüber geredet, dass es sowas erschreckend häufig gibt, aber dass Hollywood zumindest dann, wenn also diese ganz großen Dinger passieren, und The Crow war einer davon, dass man da das Gefühl hat, da wird dann doch mal eingelenkt und es werden neue Institutionen geschaffen oder Mechaniken, damit die Crews auch geschützt werden. Nach The Crow ist das dann passiert, aber leider dann halt zu spät. Ich hätte sehr, sehr gern gesehen, nicht nur was zum Beispiel Alex Proyas oder Brandon Lee zusammen vielleicht mit weiteren Fortsetzungen gemacht haben. Es gab ja dann noch drei, die alle drei immer schrecklicher wurden. Also gerade der letzte, in dem dann, glaube ich, Edward Furlong mitspielt, das ist nur noch Müll. Also es ist wirklich Müll. Und auch was Brandon Lee danach gemacht hätte, hätte ich sehr gern gesehen. Das war, und das merkt man in The Crow, der ist ein extrem charismatischer Typ, der, wo man nicht sagen kann, der wirkte in The Crow wie der beste Schauspieler, den die da drüben haben, aber wie einer, der es hätte weit bringen können, was wahnsinnig schade ist.
Er wirkt halt sehr dedicated. Er war nicht unbedingt die erste Wahl. Und aber ich meine, der hat 18 Kilo abgenommen für die Rolle. Damals noch gar nicht so typisch, dass man so in dieser Method-Acting-Sache aufgeht. Und der hatte auch bei verschiedensten Einstellungen immer wieder Einwürfe gebracht, bis hin zur Besetzung auch, weil es durchaus asiatische Charaktere, glaube ich, in der Comicvorlage gibt, dass man das übernimmt und da quasi kein Washing in irgendeine Richtung betreibt. Der scheint sehr leidenschaftlich in diesem Projekt dabei gewesen zu sein. Und das.
Nee, der hat halt hauptsächlich Muskeln abgenommen. Weil der vorher hatte ja so eher so Karatefilmchen gemacht, also so Filme wie Rapid Fire oder Showdown in Little Tokyo, die beide übrigens echt nicht übel sind. Da spielt er ja neben Dolph Lundgren zum Beispiel, das ist so ein typisches Martial Arts Ding. Da merktest du, sie wollen ihn in dieselbe Rolle pressen. Vielleicht hat er es auch selber so ein bisschen gewollt. Und The Crow war ja sein Versuch auszubrechen aus dem großen Vorbild seines Vaters. Deswegen, ja, wahnsinnig schade gewesen. Es hat dann ewig gedauert, bis jetzt dieses Remake auf den Weg gekommen ist. Ich habe ja mein eigenes Video auf meinem Kanal gemacht, in dem ich erzählt habe, dass unter anderem Mark Wahlberg und wie sie alle hießen, Jason Momoa war mal ganz nah dran. Selbst Tom Hiddleston hatte schon Make-up-Tests gemacht. Also es gab immer wieder Versuche, The Crow auf den Weg zu bringen.
Der hätte auch gut gepasst, Tom Hiddleston, wenn man sich die Kampfszene aus, was war das, Kong Skull Island, da im Nebel, in dem Grün, da hat er ja eine gute Pose, so finde ich, gemacht mit den Dolchen in der Hand.
Ja. Also den hätte ich lieber gesehen als Jason Momoa, muss ich sagen. Aber es ist echt schade.
Und jetzt Bill Skarsgård, den ich eigentlich zu schätzen weiß, aber ja gut.
Der sieht halt aus wie der Joker. Ja, und
aber sieht er auch im Original, muss ich ganz ehrlich so ein bisschen sagen. Ich finde, Brandon Lee, wenn du den Joker von, natürlich kommen wir wesentlich später von, Heath Ledger im Kopf hast, es gibt ja diese Szene, wo er Richtung Finale an diesen Tisch kommt, wo die ganzen Bandenmitglieder sitzen und er sich so im Schneidersitz auf das Tischende schwingt. Dann dachte ich auch so, das ist irgendwie schon so, fühlt sich sehr nach Joker an, finde ich, der Auftritt.
Christopher Nolan hat sich da auch bedient. Also ich hatte mal in einem Video eine Gegenüberstellung der Szenen gemacht. Also es gibt mehrere Szenen, die an den Joker erinnern. Das hat er sehr offensichtlich geguckt, aber die neue Crow sieht ja eher aus wie Jared Leto's Joker und da fehlt jetzt wirklich eben nur noch, dass da Damaged auf der Stirn steht, damit man auch weiß, oh, dem Charakter geht's nicht so gut. Ich habe auch einen ersten Clip gesehen, der auch schon vor einem Monat released wurde. Da merkte man so ein bisschen, sie werden panisch und releasen erste Szenen und da sah man, dass es extrem gewalttätig wird. Also der ist FSK 18 wieder und diesmal lassen sie das Blut regnen. Und ich merke immer mehr, dass das ist so diese Krux bei Remakes, weil auf der einen Seite bedient man sich bei einem Film, den man schon kennt und eigentlich will man natürlich nicht nochmal dasselbe machen, aber The Crow steht so für sich mit dieser Musik, mit diesem Stadtbild vor allen Dingen. Es sah ja aus wie Gotham City und Alex Proyas hat ja generell immer solche Bilder gezeichnet. Der hatte ja auch, wie hieß denn der andere, den er da gemacht hatte, den hatte ich neulich erst nachgeholt, Dark City. Dark City war ja auch schon so, dass der mit so ganz krasser, dunkler Architektur gespielt hat. Das hatte immer dieses gotische Element und das fehlt jetzt alles. Und stattdessen bekommen wir einen Quasi-Joker und ganz viel Gewalt. Weiß ich nicht, so. Das ist wie bei Conan der Barbar zu sagen, okay, wir lassen die Wüste weg und zeigen keine Muskeln mehr und Schwerter gibt's auch nicht. Das, also, weiß ich nicht. Wir werden nächste Woche
sehen, ja, was uns erwartet. Also ich habe ihn jetzt wirklich mit ganz großem Abstand gesehen und war tatsächlich überrascht, weil gerade auch, wenn man die eben nicht mehr so aus Jugenderinnerung im Kopf hat und dann 30 Jahre später schaut, dann passiert es echt oft, dass Filme nicht gut altern. Aber der hier kann noch richtig was, wie ich finde. Ja. Also ganz, ganz gutes Ding. Ich würde mal ganz kurz von einem französischen Film erzählen, weil er die Woche startet und französische Filme ja auch gerne in Deutschland viel geguckt werden. Und hast du schon mal gehört von Was ist schon normal?
Nee.
Aber 10 Millionen Franzosen waren in dem Film.
Okay.
Das ist krass wieder. Also einfach wieder krass, wie französisches Publikum reingeht. Und ich habe gestern, als ich ihn gesehen habe, ich habe ihn im Stream zu Hause gesehen, auch ein paar Mal wirklich herzlich gelacht, weil es ein herzlicher Film ist, wie ich finde. Und für diejenigen, die sich in die Richtung interessieren, also französische Komödie, nicht mal 100 Minuten, also relativ knackig gehalten, geht es um Paolo und seinen Vater. Beide sind Bankräuber, beziehungsweise rauben, glaube ich, ein Juwelier aus. Und auf der Flucht ist auf einmal deren Fluchtfahrzeug weg, weil der eine das im Behindertenparkplatzbereich geparkt hat und so wurde es abgeschleppt. Stehen sie also da, glücklicherweise für sie landen sie in einer Gruppe von Menschen mit Behinderung, gerade auf dem Weg zu ihrem jährlichen Ausflug in so ein Domizil auf dem Land und weil da ein Neuzukömmling dabei sein soll, geben sie sich aus als ein Mann mit Behinderung und dessen Betreuer, der dabei wäre und so landen sie quasi in so, naja, ein bisschen Fish-out-of-Water-Prinzip, wo in einer Gruppe von Down-Syndrom über die verschiedensten psychischen oder körperlichen Behinderungen eine ganze Menge, eine sehr bunte Truppe einfach dabei ist, die alle so übers Ziel hinausschießen und ich kann das jetzt nicht hier reproduzieren, aber ich habe, weil diese Komödie sehr von einem guten Timing, von einer manchmal übertriebenen, beleidigenden Sprache in unpassenden Situationen lebt, wo du es aber den Menschen überhaupt nicht übel nimmst, weil es eben Teil eines Krankheitsbildes ist und dahinter aber eine so tragische Geschichte sich auch bei einigen Figuren verbergt, dass der das schafft, zu 80% ein sehr herzlicher, lustiger Film zu sein, mit so ein paar Momenten, die eine Fallhöhe kreieren, hinten raus dudelt sich dann sehr voraussehbar aus und hat keinen großen, sagen wir mal, Showdown oder Klimax in der Handlung, weil du weißt, worauf sie hinauslaufen muss, aber es ist ein ganz süßer, bunter und wie ich finde, leichter Film, der vor allem nicht guckt auf so eine Nummer von wegen, aha, das ist jetzt lustig, weil jemand eine Behinderung hat, sondern es ist lustig, weil sie selbst so einen ganz eigenen Humor mit an den Tag bringen, mit dem man sich querbeet gut identifizieren kann. Was ist schon normal, heißt der Film und ich fand den ehrlicherweise ziemlich sweet.
Okay. Habe ich noch gar nichts von gehört.
Ja, ja, aber wirklich wieder so ein Ding wie Ziemlich beste Freunde. Du hast ja manchmal, oder Willkommen bei den Sti, obwohl Frankreich ja deutlich weniger Einwohner als Deutschland hat, haben die ja manchmal Filme, die einfach zweistellige Millionenbesucherzahlen haben. Und das ist quasi der französische Sommerhit des Jahres. Mal gucken, wie der bei uns so kommt. Gerade französische Filme haben in Deutschland oft so eine Langläuferqualität. Das heißt, wenn die Leute sich interessieren, läuft das über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann sind die auch viele Wochen dabei. Müssen wir mal im Auge haben, ob der hier was kann oder nicht. Mich hat er überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass der so sehenswert locker flockig runtergeht. So, wechseln mal wieder zu einer bisschen Sci-Fi-lastigeren Sache, beziehungsweise Animation, oder? Die Transformers-Serie ist eine Animationsserie, David?
Ist eine Animationsserie, genau. Das Besondere an der Transformers-Serie ist, dass es eigentlich eine Terminator-Serie ist, aber das habe ich auch gerade erst erfahren. Ich hatte vorher gelesen, dass der Autor von The Batman daran arbeitet und hatte gesehen, dass es ein Typ namens Madsen Tomlin ist und habe da mal geguckt und der hat wohl kleine Skriptarbeiten am The Batman-Skript gemacht. Deswegen dachte ich so, ah, nee, das, also wirklich dran gearbeitet hat er dann ja nicht. Und das einzige Drehbuch, was ich von ihm kenne, ist zu Project Power. Hast du das gesehen auf Netflix mit Jamie Foxx?
Das ist war super, das dieser Vampir-Ding, wo er Superkraft hat? Nee, Superkraft. Er hatte einmal.
Genau,
einmal war er Vampir und einmal war Superkraft, glaube ich, auf Netflix.
Und es war ein sehr vergessenswerter Film, wie ich finde. Und der hat jetzt diese Terminator-Serie geschrieben, hat die auf Englisch geschrieben und die wurde dann hinterher jetzt mit einem Toyota-Studio, glaube ich, umgesetzt und einem japanischen Regisseur. Und deswegen ist es jetzt eine Anime-Serie von Terminator namens Terminator Zero, in dem es, ja, es ist ein bisschen komplizierter, was hier passiert, weil es spielt in zwei Zeitlinien. Es ist einmal das Jahr 2022, da ist mal wieder die Apokalypse bereits passiert. Die Menschen sind am Rande der Auslöschung und jetzt gibt es einen letzten Versuch, das zu verhindern. Die Maschinen Skynet schicken einen Terminator in die Zeit zurück nach 1997. Wir erinnern uns, das ist das ursprüngliche Jahr gewesen, in dem der Judgment Day passierte, und zwar nach Tokio. Da arbeitet nämlich ein Mann namens Malcolm Lee an einer anderen KI namens Kokoro, mit der er am Anfang immer ganz lange spricht, und die soll quasi die große Rettung sein im Krieg der Menschen gegen Skynet. Und das ist ein bisschen verworren, weil er weiß am Anfang schon, dass es diesen Judgment Day geben wird, deswegen arbeitet er auch darauf hin. Ist also ein bisschen verworrener, auch weil die Zeitlinien immer wieder hin und her switchen, und ich habe aber gemerkt, dass ich ein großes Problem weiterhin mit Anime habe. Das kann ich einfach nicht vom Tisch wischen. Das ist auf der einen Seite die Animationsqualität, das bei der Action, es gibt am Anfang eine Actionsequenz, da kämpft unsere Heldin, die ganz lange da im Fokus steht, gegen einen Terminator, der mit einer Gatling Gun in einem geraden Strahl auf sie schießt, und ihr gelingt es aber, da immer wieder auszuweichen, und das hat für mich immer so wenig mit Realität und Physik und mit einer greifbaren Bedrohung zu tun, weil die Charaktere, die weichen immer allem irgendwie aus, und mal werden sie von den Terminatoren in dieser Serie durch Wände gedrückt und an anderen Stellen können sie dann aber mehrere Schläge auf den Rücken aushalten oder ihnen wird der Brustkorb eingetreten und es wird trotzdem noch weiter gekämpft. Also da ist die Serie auch, was ihre eigenen Regeln angeht, sehr uneben. Und es ist halt, ne, der Malcolm Lee steht ganz häufig vor seiner KI und die führen jetzt philosophische Gespräche. Das ist nämlich so ein bisschen der Ansatz dieser Serie, dass sie ein bisschen philosophische Sachen versucht, denn Kokoro fragt ihn immer wieder, warum sollen denn die Menschen überhaupt gerettet werden? Ne, ihr seid ja ein kriegerisches Volk, ihr löscht alle aus, warum sollte ich euch beistehen? Und da stehen die dann immer ganz lange und dann sagt Malcolm Lee, Kokoro, weil du musst die Menschheit retten, weil wir, ich kann noch nicht darüber reden. Und dann sagt sie, aber warum denn nicht? Nenn mir den Grund. Und er sagt, nein, später. Und das passiert aber auch gefühlt nur, damit sie nochmal drei Folgen vergehen lassen können. Erinnerte mich voll an diese Fußballserien von früher.
Die habe ich geliebt.
Ja, aber es war super nervig gewesen. Zora,
die Kickers. Wenn
das ein Spiel immer 17 Folgen lang ging und sie...
David, nein.
Ich fand es sehr zäh. Ich fand, wie gesagt, dieses Anime-Ding, es gibt einen Katzenroboter, der dann ganz niedlich sein darf. Leider gibt es auch mehrere Kinder, die hier eine Rolle spielen, und ich merke, das ist einfach nicht meins. Das passt für mich null zu Terminator, aber auch nur in meinem Kopf nicht. Ich bin eigentlich, möchte ich sagen, offen für eine neue mediale Versuche und hätte da mich, glaube ich, auch mehr drauf einlassen können, wenn ich die Story nicht so wahnsinnig blöde gefunden hätte. Und diese philosophischen Ansätze, die im Internet, habe ich das auch in vielen Kritiken gelesen, ganz doll gelobt werden, die gehen halt wirklich nicht über basic philosophische Gedanken hinaus. Also, sind wir Menschen gut? Sind wir Menschen schlecht? Sollte man uns retten? Ja oder nein? Und eine richtige Antwort findet diese Serie nicht. Sucht die auch gar nicht. Sondern.
Aber jetzt hast du schon ein paar Fragen gestellt. Die haben sich schon Aristoteles und Homer und Sokrates gestellt. Und wir haben bis heute keine Antworten.
Ja, das mag ja sein. Aber also, das ist jetzt ja dann trotzdem nicht so, dass ich das Gefühl hätte, dass so eine Serie, ne, also A, kann sie diese Antwort dann vielleicht nicht finden. Aber wenn sie aufmacht und dann damit nichts macht. Und das aber der große Punkt für viele Leute ist, das kann ich dann eben nicht verstehen. Und zwar nicht nur, weil Aristoteles das mal irgendwann gesagt hat, sondern weil das halt in, gerade auch im japanischen Anime-Kino, wenn es um Maschinen und KIs geht, da habe ich schon sehr viel clevere Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel Ghost in the Shell gesehen, und dieses Thema, ne, Menschen versus KI, Menschen gegen ihre eigene Menschlichkeit, das ist nun wahrlich nicht neu. Und das ist das Einzige, was diese Terminator-Serie hat, weil über weite Teile sind 8 Folgen und ich würde sagen, so 5 Folgen davon sind ein typisches Chase-Movie. Da macht dieser Film exakt das, was Terminator in den letzten Jahren im Kino gemacht hat. Ich fand, es war so eine Mischung aus Terminator Dark Fate vor allen Dingen, ne, weil es eine weibliche Heldin gibt und es hat dann noch so andere Elemente, die bisschen frisch sind. Aber das sind so, wenn das als Film rausgekommen wäre, hätten wir als Kritik gesagt, naja, es fühlt sich ein bisschen wie Alien Romulus an. Irgendwie ist das ein Terminator und das muss man sagen, es kommt dem am nächsten, was man von Terminator kennt, aber am Ende dann schon wieder nicht mehr. Dann ist mir das wieder viel zu viel von anderen Dingen. Und ich hatte dieses Jahr ja den großartigen Mars Express zum Beispiel aus Frankreich gelobt, einen Animationsfilm, in dem es dann auch um den Roboteraufstand ging. Und auch der ist deutlich besser als das, was Terminator Zero macht. Dementsprechend, ich hatte wieder das Gefühl, Terminator kann entweder immer nur dasselbe, nämlich ein Terminator reist in der Zeit zurück und dann gibt's noch den Helden, der in der Zeit zurückreist und dann fährt die Helden mit dem Truck in den Terminator rein und schießt ganz lange auf ihn, aber er läuft ja dann doch weiter und dann gibt's eine Szene in der Polizeistation. Die Musik versucht sich immer wieder an Abvariationen des Original-Soundtracks und es wäre ein Legacy-Sequel, nur dass es halt in japanischer Anime-Kunst gezeichnet ist und da kann ich die guten Kritiken gar nicht verstehen. Also diese überschwänglichen, ich hatte die Tage Meldung gelesen von wegen 100% auf Rotten Tomatoes. Ich habe mich gequält durch diese 8 Folgen und es gibt dann in den letzten 2 Folgen mehrere Reveals, die so schlagartig kommen, dass ich dachte, boah, nee, die machen jetzt auch gar nichts mit mir und ich fand sie auch eher unsinnig. Für mich ist es leider ein totales, also kompletter Fail. Ich habe das nicht mal annähernd genossen und das als großer Terminator-Fan. Vielleicht bin ich da zu engstirnig. Vielleicht ist das auch wirklich mein großes Problem mit Anime und diesen Prinzipien, die Anime immer mitbringt. Dieses und Mädchen machen ne, und das kann ich aber nicht. Es tut mir wirklich leid.
Ich habe mich jetzt so ein bisschen durchgeklickt, parallel, während ich dir zugehört habe. Und naja, die Votings sind eher so bei 7 bei IMDb. Also jetzt nicht so sehenswert, aber nicht irgendwie sensationell. Und vielleicht ist das aber auch so ein Franchise, was man ja immer wieder sieht. Solange James Cameron bei Teil 1 und 2, also wann immer du Terminator sagst, werden dir die Fans zu über 90% sagen, Teil 1 war geil und Teil 2 war noch besser. Das ist ja eine der ganz seltenen Franchises, wo viele sagen, der zweite Teil ist besser als der erste ja. Teil. Im Grunde hast du ja das und dann hast du das noch bei Dark Knight Trilogie und dann hast du das noch bei Star Wars so ungefähr und gar nicht bei so vielen. Aber dann hat halt jemand anderes dann wirklich die Regie übernommen, auch wenn er im Hintergrund immer irgendwie dabei war. Aber das merkst du dann. Das merkst du dann, wenn jemand nicht seine Vision vor Ort umsetzt und genau sieht, was fängt die Kamera ein, was will man wie lange sehen. Und das merkt man dann. Es ist einfach, da machen einfach Leute aus dieser Idee anscheinend nicht mehr viel. Und scheint dann auch hier der Fall zu sein.
Nee, also es ist sehr gewalttätig, falls ihr das braucht. Also man sieht alle möglichen Eingeweide und Köpfe und Hände und Arme und alles Mögliche wird zerquetscht. Aber ich merkte, dass das sich ganz schnell irgendwie auch für mich so zu so einem blutroten Wust ist das verschwommen und ich dachte, oh nee, das reicht mir leider nicht. Ne? Also nur Gewalt ist es dann halt leider nicht. Nee, also guckt es euch trotzdem an, falls ihr Netflix habt und Terminator-Fans seid, weil meine Wertung ist hier wirklich mit einer Portion Salz zu genießen, weil ich eben Anime nicht so gut finde und weil ich auch der Meinung bin, dass die Story nichts zu bieten hat. Aber das mag bei euch wieder anders sein. Da kann ich zumindest verstehen, wenn Anime-Fans sagen, jo, das ist nicht schlecht und der Regisseur, der war vorher an Bleach zum Beispiel beteiligt. Kenne ich auch nicht, nur vom Namen her, ist aber, ne, wirst du wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Und wenn man so Sachen immer wieder hört, dann weiß man, das sind halt große Erfolge. Das heißt, der hat schon was auf dem Kerbholz. Die Animationsqualität ist auch gut, finde ich. Nur sind die, wie gesagt, die Action-Szenen haben nie Impact. Das funktioniert leider für mich gar nicht.
Okay, dann macht euch selbst ein Bild. Ich wollte übrigens die Tage auch noch in Chaos reinschauen. Hast du mitbekommen von dieser Jeff Goldblum Netflix-Serie, die im Götterreich spielt? Und
mit K, ne? Müssen,
mit K, genau, er ist Zeus und irgendwie gibt Stress auf der Erde. Soll wohl nicht uninteressant sein.
Aha.
Vielleicht mal reinschauen. Jeff Goldblum ist ja immer auch ein bisschen weirder. Mir fiel gerade mal off-topic übrigens auf, weil du vorhin von der Bravo geredet hast, David. Wir haben unser Sky-Abo dieser Tage verlängert und im Zuge dessen dachte ich mir, warum nicht? Konnte man gratis die TV digital für ein Jahr bekommen, David. Ich habe jetzt wieder eine Fernsehzeitung, nur mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Und du wirst nicht glauben, da sind richtig viele Filmkritiken drin. Ich werde vielleicht in den kommenden Podcast-Folgen ab und zu mal die weisen Worte der TV digital ranziehen. Einfach nur, weil du das mal sehr lustig findest mit deinen TV-Movie-Geschichten von früher. Ich fühlte mich sehr erinnert, weil ich der Meinung bin, da sind teilweise Kritiken zu Filmen, die noch nicht gesehen haben. Oder wir haben gar nichts mitbekommen, dass es dazu Vorführungen gab. Also ich fand es maximal ein bisschen die Dinge. Ich werde es gucken. So, soll ich dir noch was zu Afraid erzählen oder wollen wir das mit zu unserer IFA-Runde am Freitag nehmen, wenn wir vielleicht über künstliche Intelligenz auch ein bisschen reden?
Oder willst du noch? Ich würde sagen, wir reden lieber jetzt hier, weil wir auf der IFA ja eher so das harte
kleine
Thema
Publikum,
KI
das kleine,
haben.
Okay.
Genau.
Afraid, pass auf, das ist ein kleiner Horrorfilm von Sony, den sie, oder Horrorfilm, ich würde sagen Science-Fiction-Thriller, ist letzte Woche gestartet und den haben sie der Presse in Deutschland auch gar nicht gezeigt. Nee.
Und ich habe nicht mal einen Trailer gesehen gehabt.
Und normalerweise, hast du dir den inzwischen mal angeschaut, den
ja,
Trailer?
Ja, und der sah nicht so übel aus, muss ich sagen. Also
ja,
jetzt nichts Besonderes.
Du hast ja auch John Woo in der Hauptrolle, der mit, war das Searching oder Missing? Ich glaube Searching, ja auch so ein Desktop-Thriller vor so ein paar Jahren abgeliefert hat. Also irgendwie verorte ich den auch da. Nun wollte aber auch Afraid in Deutschland gefühlt, kaum jemand sehen, lass mich mal kurz gucken, 15.000 Zuschauer zum Start und in den USA 4,5 Millionen eingespielt am Wochenende. Also nicht so dolle, obwohl die jetzt noch Montag ja frei hatten und deswegen starkes Kinowochenende hatten. Gut, Afraid. Eigentlich ein richtig guter Ansatz, wie ich finde. Es gibt eine KI namens Aya, also AIA, da steckt dann schon Artificial Intelligence drin. Und ein Typ namens Curtis, lebt mit seiner Frau, mit seinen drei Kindern, schickeres Haus, Vorstadt, relativ, nicht wohlhabend, aber schon ein sehr, sehr ausladendes Häuschen, bisschen Chaos zu Hause wegen der Kinder. Und er arbeitet in so einer Marketing-PR-Firma. Und dann kommt diese Firma, die das Produkt Aya auf den Markt bringen will, zu denen. Nach dem Motto, wollt ihr uns helfen? Und dann kommt man auf die Idee, naja, wenn wir was rausfinden wollen, was wir vermarkten können, müssen wir es ausprobieren. Also nimmt ihr das Teil mit nach Hause, das wird eingerichtet, das ist wie so eine Art zentraler, kleiner Computer, sieht aus wie so eine Figur, könnte von Apple so ein designter HomePod sein, ein bisschen größer. Und dann werden im Haus so ein paar Dutzend so knopfgroße Kameras mit Lautsprechern angebracht an die Wände. Sehen stylisch aus, ganz angenehm. Und diese KI fängt an, sich eben mit der Familie auseinanderzusetzen, mit den Gewohnheiten. Wie will man angesprochen werden? Mit Spitznamen? Welche Stimme soll die KI selber haben? Und hilft halt. Also ich meine, wenn ich jetzt dich, David, so wie ich dich über die Jahre kenne, und ich würde dir zu Hause einen Roboter hinstellen, der deine Rechnungen schreibt, der deine Rechnungen bezahlt, der die Korrespondenz mit Ärzten und Finanzamt übernimmt, der vielleicht auch den Kindern vorlesen könnte, der vielleicht auch Essen nachbestellt oder der auch deine Gewohnheiten kennt, wenn du sagst, oh, ich hätte mal wieder Lust auf Sushi und der gibt die Bestellung ab, wäre ja nicht unpraktisch, oder?
Nö. Also ich folge so einer Seite, Evolving AI, und da hatte ich gesehen, das ist jetzt schon wirklich so menschliche Roboter, also die, das ist nicht mehr weit. So ein richtig großer Roboter, der mit der Frau interagierte, von KI gesteuert, und ich dachte so, also das ist natürlich super geil, weil sie hat dann gesagt, hey, bring mir mal das Tablett dahin. Und ich dachte so, aber das ist halt genau das, was ich gerade in Terminator Zero gesehen habe. Ich könnte mir den niemals reinstellen in so eine Wohnung, weil ich das Gefühl hatte.
Ich glaube, das ist halt so das Problem, ne? Was, womit kommen wir klar? Und ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, und das ist jetzt Realität. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der wusste bei einer anderen nahen befreundeten Person auf eine sehr spezielle Situation nicht, wie man jetzt darauf richtig antworten soll, ohne vielleicht zu verletzen oder eine Grenze zu überschreiten, aber doch ehrlich zu sein. Und die Person hat dann ChatGPT mit diesem Dilemma konfrontiert, um mal so Input zu bekommen, wie man jetzt damit vielleicht umgehen könnte. Ein Beispiel. Oder weißt du noch, als wir letztens mal einen Titel gesucht haben für etwas und ich habe das mal durch ChatGPT gejagt und dann 50 Vorschläge gehabt für einen Titel für etwas. Also es gibt ja durchaus Situationen im Alltag, wo man sagen kann, okay, da hilft es mir, oder okay, entmenschlichen wir uns mit künstlicher Intelligenz ein Stück weit. Aber da führen wir jetzt zu weit. Aber genau in diese Richtung geht das. Und diese KI, die im Grunde die Hälfte des Films ganz, ganz triviale, spannende Situationen aufmacht, wo man denkt, ey, das bringt ja wirklich was im Leben, fängt aber an, die einzelnen Familienmitglieder immer stärker zu beschützen. Zum Beispiel, wenn der Junge sagt, oh, kann ich noch ein bisschen spielen? Sagt die, komm, kannst du noch 10 Minuten, bleibt aber unser Geheimnis. Und fängt mit jedem Einzelnen an, eine gewisse Beziehung aufzubauen. Und irgendwann mündet das auch in so eine Deepfake Porno-Geschichte, Rache-Porno und sich dafür wieder revanchieren Geschichte, wo man so denkt, okay, hier werden...
Also die KI filmt das dann mit?
Ja, nicht die KI filmt mit. Eines der Familienmitglieder wird Opfer durch einen Freund von einem etwas freizügigeren Bild, was dann als Deepfake in den Porno hineingearbeitet wird, was wiederum in der Schule zu Mobbing führt. Aha. Und diese KI kann dann aufdröseln und debunken, nicht nur was das ist, sondern wie es auch dazu kam, wer der Ersteller ist, wie die Rechtslage ist, bis hin zu die Behörden darüber informieren. Ja, und da geht sie halt ganz viele Schritte dann selber, wo ich dachte, okay, das macht was mit mir, weil du dann irgendwann dieses Unaufhaltsame hast. Mhm. Das Ding ist aber, ich finde den in den ersten 70% des Films, der geht nur 84 Minuten, super kurzer Film, und diese Knackigkeit kommt dem zugute, wirklich so, dass ich bei der Stange bleibe. Ich denke grundsätzlich nichts Neues. So ein Ex Machina oder so macht eine viel philosophischere Ebene auf, als das jetzt Afraid tut. Aber es ist an so praktischen Beispielen sich entlanghangelt, dass ich dachte, gehe ich mit. Zum Ende macht er dann aber so ein bisschen eine abstruse Idee auf, die sich mit dem Anfang verbindet. Und das will ich jetzt hier nicht weggeben. Das könnt ihr euch selber ansehen. Aber da schießt er über ein Ziel hinaus und erklärt sich dann auch nicht so wirklich. Und so weiß er mit seinem Potenzial, was er aufbaut, nicht so richtig ein Finale zu bestreiten. Und das ist so ein bisschen schade, weil er in zwei Dritteln für mich nicht uninteressant ist, aber finde ich kein Horrorfilm ist. Er baut sogar zwei, drei unnötige Jumpscares rein, weil er als am ehesten so ein Science-Fiction-Thriller ist oder so ein leicht vordystopischen Geschmack hat. Was ist denn, wenn diese Grenzen sich immer weiter verschieben und wenn wir das auch gerne annehmen? Weil so ist es ja auch, ne? Es gibt so, liberale Menschen sind viel offener für sowas als konservative Menschen und es wird sich in den nächsten 5 oder 10 Jahren stark zeigen, wie sehr wir KI in unser Leben lassen oder lassen müssen. Ja. Also ich fand den okay. Ich bin bei 6 von 10 Punkten, also 3 Sterne rausgekommen. Wenn ihr sagt, oh, klingt gar nicht uninteressant, könnt ihr schauen. Zugegebenermaßen ist es aber auch ein Film, der genauso gut, glaube oder fast so gut auch zu Hause funktioniert, weil man da in dem Umfeld ist, in dem der Film auch spielt und er jetzt nicht mit den Schauwerten aufwartet, die eine große Leinwand erfordern. Das sei noch dazu gesagt. Könnte man auch auf die Heimkino-Watchlist packen.
Okay.
Okay.
Dann, was haben wir noch was? Nee, ne?
Nö, jetzt an Filmen sind wir für diese Woche durch. Nächste Woche haben wir aber ein paar für euch, weil wir einiges sehen, glaube ich, dieser Tage. Einer ist allein dabei mit Beetlejuice. Der hat das 81. Filmfestival in Venedig eröffnet. Das ist letzte Woche gestartet am 28. August und geht bis 7. September und wie immer geht es darum, wer den Goldenen Löwen mit nach Hause nimmt. Eine Menge Filme im Wettbewerb, einige daneben dran, auch Serien sind mit dabei, ein bisschen experimentelle Filme sind dabei, 3 spannende Dokumentationen, wie ich finde, und jede Menge Stars, wie lange nicht. Wir erinnern uns, letztes Jahr hatten wir einen Doppelstreik, da waren die roten Teppiche bei den Filmfestivals fast leer. Isabelle Hubert, ich weiß nicht genau, weil sie Französin ist, ist diesmal Juryvorsitz. Sigourney Weaver hat schon ihren Ehrenlöwen bekommen, den 2. bekommt Peter Weir. Weir oder Weir ausgesprochen, der Australier, weißt du das?
Weir
bekommt den 2. hat unter anderem den großartigen, der Club der Toten
Master Dichter gemacht. Master Commander unter anderem.
Ja, viele. Wird er, glaube ich, zum Abschluss bekommen und einige große Filme. Dieses Jahr bei dem A-Festival ist ja neben Cannes Berlinale und ich würde auch sagen Sundance eines der großen 4. Manche würden Sundance rausnehmen, großen 3 Festivals. Ja, eröffnet wurde mit Beetlejuice und die Presse, die übrigens dieses Jahr scheinen die großen Studios das Marketing zu switchen, kaum noch Interviews bekommt one-on-one. Die machen nur noch die großen Pressekonferenzen von einem Film und ganz wenig Roundtables. Da gibt's einen richtigen Aufstand und es wurden auch offene Briefe von der Presse verfasst, weil das echt problematisch ist, weil sie sagen, sie kriegen ihre Kosten nicht mehr rein und dann können sie künftig vielleicht nicht mehr nach Venedig kommen, wenn das so weiterläuft. Gab's Beetlejuice und der ist, Winona Ryder ist zurück. Wir haben Michael Keaton natürlich als Titel gebende Figur dabei, Jenna Ortega als Junge, die auftaucht und ist so ein bisschen die Geschichte nach einem Todesfall in der Familie Dietz, kommen sie zurück nach, oh, was war das, Winter River, Wind, wie heißt der Ort, ich weiß nicht mehr genau den Ort und auf dem bekannten Dachboden stößt man auf dieses Modell von dieser Stadt und die junge Astrid Dietz, gespielt von Jenna Ortega, wird quasi ein Tor zwischen dem Reich der Toten, wo Beetlejuice ist, und dem Reich der Lebenden aufmachen. Und damit gibt es Chaos. Und die Presse schreibt, Tim Burton ist zurück, anscheinend.
Habe ich jetzt auch also mehrfach gelesen. Der wurde hier in Berlin gestern Abend auf so einem Special-Screening schon einigen gezeigt, allerdings auf Deutsch. Deswegen habe ich mir das mal direkt geklemmt. Wir gucken den jetzt diese Woche. Aber da habe ich auch schon gute Wertungen gesehen. Also 3,5 Sterne von Filmstarts unter anderem oder Moviepilot. Und dachte so, ach, vielleicht wird's ja doch was. Ich war ja neulich hier, du ja auch, ne? In Berlin ist gerade die Tim Burton Ausstellung und das ist so ein großes Labyrinth, wo man durchgeschoben wird durch all seine Filmwelten quasi und ich merkte direkt
wieder. Und man muss selbst entscheiden, wo man abzweigt und kriegt deswegen auch nicht alle Räume zu sehen.
Hat auch so eine spielerische Komponente, die natürlich aber auch wieder mit Geld verbunden ist. Also was sehr abstrus ist, das Ticket kostet für einmal durchgehen, ich glaube 36 Euro oder so. Du kannst aber auch, das ist 10 Euro mehr zahlen, dann hast du noch ein zweites Mal durchgehen und durch die Türen laufen, die unter anderem du da beim ersten Mal nicht gewählt hast. Und das ist ehrlich gesagt, dahinter hast du schon gesehen, da ist nicht viel. Das macht gar nicht so viel Sinn. Aber da merkt direkt wieder so dieser frühe Tim Burton, das löst in mir was aus. Das ist so die Mischung aus Danny Elfmans Musik und diesen großartigen Designs und diesen Underdog-Geschichten, die er erzählt hat. Beetlejuice war jetzt keine Underdog-Geschichte, aber hatte halt so dieses super Verschrobene, vor allen Dingen, wenn es in der Totenwelt war und er da unter anderem bei dieser, irgendwo, er hat doch gesessen auf so einer Bank und gewartet. Ich glaube, beim Amt oder so. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Ich habe den Jahre nicht mehr gesehen. Den müsste ich wirklich mal nachholen, bevor ich jetzt den zweiten Teil gucke. Und er hoffe
warte,
mir...
Warte ganz kurz, was, weil du meintest die Amtsszene am Ende, meinst du, mit der Nummer?
Also irgendwann, ja, er wandert doch ins Totenreich und dann muss er da, genau, sitzt
so
dann in dem
Schrumpfkopf. Er hat so eine Nummer mit 9 Milliarden irgendwas, aber der Nemin hat, glaube ich, Nummer 4 oder so. Und die klaut er dann und tauscht dann und deswegen wird sein Kopf dann weggeschrumpft.
Ich habe auch gelesen, dass der echt mal wieder witzig sein soll. Also das soll, ich würde mich ja super freuen, wenn Tim Burton mal wieder was macht, wo man nicht das Gefühl hat, oh, ein CGI-Elefant, oh.
Und man darf nicht vergessen, Beetlejuice hat eine Gemeinsamkeit mit The Crow. Ein Paar stirbt direkt am Anfang.
Schön, schöner Spoiler, okay. Robert.
Nein, der erste Beetlejuice, come on, das ist ja, der ist glaube ich 36 Jahre alt. Ist schon okay.
Ja. War jetzt auch gar nicht ernst gemeint.
Also ich freue mich, wir sehen den morgen und der soll richtig was können.
Nee, wir sehen den Donnerstag. Laber kein Mist.
Donnerstag? Ach, du hast recht. Ja, und Tim Burton meinte selbst jetzt auch in Venedig, dass er sich in den letzten Jahren sehr verloren gefühlt hat und das jetzt so ein bisschen das sei, wo er sich auch wirklich gut wieder mitfühlt, nach Angst hatte, so ein bisschen vor dem das erste Mal öffentlich dann groß vorführen. Und ich meine, Weltpremiere und Eröffnung von Venedig ist schon ein bisschen Druck drin. Ne?
Ja. Ich meine, die hatten das große, oder wir hatten das große Glück, dass jetzt gerade zwei Festivals parallel gelaufen sind. Ne? Also der Telluride ist so ein kleineres Festival, ich glaube in Colorado findet das statt. Und das hatte jetzt ein paar Filme schon vor Venedig gezeigt. Also einige Filme, die jetzt da gelaufen sind und jetzt hier da auch gute Stimmen bekommen haben, wie zum Beispiel The Brutalist, reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, die liefen schon da. Und Telluride ist quasi zu Ende gegangen, als Venedig jetzt anfing. Deswegen will ich mal ganz kurz erzählen, was da schon gelaufen ist. Weil in Telluride, da wurden unter anderem Saturday Night gezeigt. Da kam der Trailer, glaube ich, vor anderthalb Wochen oder so. Und ist ein schönes Thema. Ich bin ja ganz, ganz großer Fan von Saturday Night Live. Ne? Zwar immer so Phasen, jetzt die aktuelle ist mir zu politisch, das finde ich ein bisschen zu blöde. Aber ganz großer Fan von der Andy Samberg-Ära oder auch Kate McKinnon fand ich fantastisch. Und natürlich die allererste. Und in Saturday Night geht's um die erste Staffel von Saturday Night Live. Jason Reitman inszeniert, den ist für mich ein großartiger Regisseur mit einem krassen Cast. Das ist halt so halb jung Hollywood mit dabei, die dann so in die Rollen von Dan Aykroyd und Chevy Chase und so schlüpfen. Und der hat gute Kritiken bekommen. Ich hatte so ein bisschen Sorge, aber der wurde gut aufgenommen in Telluride. Deswegen freue ich mich da drauf. Vielleicht guckst du mal parallel gerade, wann Saturday Night in Deutschland laufen wird, weil es ist jetzt ja immer wieder die Frage, wann solche Filme tatsächlich kommen können. Aber den könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Da sind dann unter anderem so die Leute hier, der, ich weiß nicht mehr, wie der Darsteller hieß, aus...
Also der Film hat noch keinen Verleih gefunden und hat deswegen unbekannten Starttermin.
Aber er ist bei Sony in den USA, dann würde er wahrscheinlich bei uns auch irgendwie, also wäre absurd, wenn Sony Deutschland das nicht übernimmt. Der Hauptdarsteller aus The Fabelmans, hab mir den Namen nicht gemerkt, und der Hauptdarsteller aus Licorice Pizza, auch da habe ich mir den Namen leider nicht gemerkt, aber da merkst du schon, da sind so diese ganz jungen Leute.
Ist das nicht der Dustin Hoffman Sohn gewesen?
Nee, der nicht von Dustin Hoffman, sondern der Sohn von
Philip Seymour Hoffman.
Von Philip Seymour Hoffman, genau. Ja. Also er heißt dann auf jeden Fall Hoffman mit Nachnamen, aber es sieht cool aus. Ich bin interessiert. Dann wurde ein anderer Film sehr gefeiert. Da fand ich allein die Prämisse irgendwie krass. Tilda Swinton, die zu meinen Lieblingsschauspielern gehört, und Michael Shannon, der zu meinen männlichen Lieblingsschauspielern gehört, spielen in einem Film mit von Joshua Oppenheimer. Der hat vorher eigentlich eher so Dokumentation gemacht und jetzt hat er einen Film über das Ende der Menschheit gemacht. Ja, die beiden, Tilda Swinton und Michael Shannon, sind die letzten beiden Menschen auf der Welt, die in einem Haus leben und sich da irgendwie noch gemütlich machen zu zweit und irgendwie damit klarkommen müssen, dass es keiner mehr da draußen ist. Und was ich so abstrus daran finde, ist ein Musical. Die singen. Und wie auch immer sie das machen, was auch immer das für eine Stimmung haben wird, aber man liest sehr gute Kritiken aus den USA, gerade auch so.
Lass mich ganz kurz anknüpfen, wenn ich gerade einen Anknüpfungspunkt finde, weil du Tilda Swinton gesagt hast, die ist nämlich auch in Venedig unterwegs mit Julian Moore und John Turturro zusammen bei
The Room Next Door.
Genau. Und die sind beide, weil es gibt ganz selten, sagen sie in Interviews, Filme, die sich mit Freundschaften über ältere Frauen auseinandersetzen. Ja. Das ist der neue Film von Pedro Almodóvar und ist quasi eine Geschichte von einer Autorin, Bestsellerautorin aus Manhattan, die auf eine alte Freundin trifft, die sie lange nicht gesehen hat und wo meiner Meinung nach eine Krebserkrankung dann auch im Raum steht und quasi so eine gemeinsame Zeit und Rückblick auf eine Jugend soll wohl auch ein sehr starker Film mit Schmerz und Bitterkeit in sich tragen. Der ist in Venedig relativ frisch, ich glaube, er ist gestern oder vorgestern gezeigt worden, The Room Next Door.
In Telluride wurde noch Conclave gelobt. Das ist mit Ralph Fiennes und Stanley Tucci einen Film. Ich glaube, es geht um den Papst, hat gute Kritiken bekommen. Und was noch gelobt wurde, war, und das jetzt switchen wir mal kurz nach Venedig, die Rückkehr eines meiner Lieblingsregisseure, Alfonso Cuarón, kommt zurück. Und zwar nicht mit einem Film. Es war eigentlich als Film geplant, wird jetzt aber als 7-teilige Serie auf Apple TV Plus laufen und zwar bei uns in Deutschland am 11. Oktober. Disclaimer. Der Trailer sieht richtig stark aus. Cate Blanchett und Kevin Klein, den ich ewig nicht gesehen habe, und Sacha Baron Cohen spielen hier mit. Es geht irgendwie um eine Journalistin, die kriegt ein geheimnisvolles Päckchen und das bringt irgendwelche Mysterien ans Licht. Es ist wieder, sieht wieder fantastisch aus. Alfonso Cuarón hat ja ein krasses Auge. Disclaimer, Sternchen heißt die Serie, glaube ich. Also ist oben mit so einem Sternchen dran. Wurde auch gezeigt und ich glaube so ein paar Folgen oder alle, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr gute Kritiken auch bekommen. Also auch Serien.
Ich glaube, vier Folgen wurden, glaube ich, gezeigt. Also ich glaube, Disclaimer, ist Disclaimer das Ding, was an einem Strand schon ziemlich sexuell eröffnet? Es gibt nämlich einige Sachen und ich meine, das klingt gerade auch dazu, die sehr, sehr physisch sind. Dieses Jahr in Venedig. Du hast zum Beispiel neben Disclaimer Baby Girl. Hast du von dem gehört?
Das ist der Nicole Kidman. Ja.
Wird aber wohl ziemlich gefeiert. Ja?
Es soll ein erotisches Drama sein, ne?
Sie war sehr aufgeregt, ja genau, mit ihrem Mann. Also sie ist CEO und von einem Robotikunternehmen und ihr Mann, gespielt von Antonio Banderas, da läuft's nicht so richtig. Und deswegen entwickelst du zu dem Praktikanten Harris Dickinson so eine nach und nach Sadomaso-Beziehung. Ah. Eine Sache, die sehr spannend ist, weil es noch 4, 5 Filme, also wir haben gleich noch Queer und andere, das geht sehr viel um Sexualität dieses Jahr in Venedig, aber der Hollywood Reporter hat einen ganz guten, längeren Artikel darüber geschrieben, nicht so wie in den 80er oder 90er Jahren, es geht weniger um den Voyeurismus und es geht auch nicht darum, das Publikum zu verstören und zu sagen, ah komm, wir brechen hier Grenzen auf, weil sie selbst auch schreiben, seit 2007 gibt's Pornhub und seitdem sind alle Grenzen irgendwie gebrochen, was das angeht. Hier geht es mehr um das Genießen und Erkunden und eine relativ zentrale Frage dieses Jahr wohl in Venedig, was erwarten die Leute durch Medien, wie Sex stattzufinden hat und wie haben den die Leute eigentlich? Also es ist wohl eigentlich ziemlich, ziemlich innig. Also Baby Girl ist ja so eine Beziehung, wo eben mal eine ältere Frau kann so ein bisschen, oder dass sie auch Richtung BDSM so ein bisschen geht. Also wirkt ein bisschen wie eine ernstere, dramatische Variante von 50 Shades of Grey, wenn ich so höre. Mhm. Und diesmal ist eine Frau diejenige, die das Machtgefälle ausüben kann. Zumindest die als CEO daherkommt. Kommt gut weg. Sehr viel Nacktheit soll da drin sein. Vielleicht ist Demi Moore nicht die Einzige, die da sehr in die Richtung dieses Jahr mit The Substance unterwegs ist.
Zwei Filme wurden noch sehr gelobt. Einer hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich gar nichts davon mitbekommen habe. Angelina Jolie spielt nämlich Maria Callas. Die war
Das ist aber schon seit anderthalb Jahren ist sie schon am Proben gewesen. Vorher schon lange war die in
Das ist eine Opernsängerin gewesen, ne? Wenn ich mich recht entsinne.
Die größte, die in den 70er Jahren, glaube ich, in Paris verstorben ist. Und genau darum geht's, glaube ich, um die letzten Tage von ihr in Paris in den 70er Jahren.
Ja, also es gab fast 9 Minuten. Es ist witzig, es gibt auf vulture.com gibt es eine Übersicht, wie viele Minuten Standing Ovations passiert sind. Und die kleinste Standing Ovation war für Beetlejuice mit 3,8 Minuten. Dann folgt Wolves mit Brad Pitt und George Clooney, über den wir gleich nochmal reden werden, 4,8 Minuten. Dann sind wir später dann schon, die ganz hohen Dinger sind The Brutalist, das ist der zweite Film, der sehr gefeiert wurde neben Maria. Ein neuer Film mit Adrien Brody, da möchte ich gleich auch nochmal unbedingt was erzählen. Und die meisten Minuten hat The Room Next Door, der Pedro Almodovar-Film.
Ich habe 13 Minuten irgendwo gelesen, kann es sein?
17,5 steht hier. 17,5? Also okay, fast 20 Minuten.
Dann hat The Brutalist vielleicht die 13 Minuten bekommen.
The Brutalist hat die 13 bekommen, ja. The Brutalist finde ich insofern, ich gehe mal nochmal kurz zurück zu Maria. Da hört man sehr viel auch über die Schauspielleistung von Angelina Jolie. Was ich super finde, weil ich finde, die hat in den letzten Jahrzehnten fast, eigentlich seit, was war das, Girl Interrupted, glaube ich, hat die nicht mehr wirklich zeigen dürfen, wie gut sie schauspielen kann. Und die kann gut schauspielen, aber spielt halt immer so in Fluff-Filmchen mit.
Also ja, sie war halt so auf dieses Hochglanz und wahnsinnig hohe Gagen-Ding. Und
Eternals.
Seit Mr. Mrs. Smith wurde halt so ihr Privatleben auseinandergenommen. Und sie hat ja selbst gesagt, sie war jetzt viele Jahre für Familie und so weiter da und dass sie das auch gut getan hat. Ja. Maria, für alle, die so VPN-Nutzer sind und gerne mal so gucken, ist noch vor Aufführung an Netflix verkauft worden in den USA für die Auswertung, aber auch europaweit. Also das hat sich sehr gelohnt für sie, in Venedig zu sein, verkauft worden. Der wird bei uns dann mit durch Studio Kanal in die Kinos gebracht werden.
The Brutalist, Adrien Brody ist so ein kleiner Kink von uns geworden hier zu Hause, weil Carly ist irgendwann mal durch Zufall auf den Instagram-Account von Adrien Brody gestoßen. Und Adrien Brody macht das seit geraumer Zeit, dass er die Straße runterläuft und einfach grinst und dann so Sachen sagt, Hello friends, it's a beautiful day. It's so beautiful out here. I'm just sending love out to you. Und das sagt, wiederholt er immer wieder und dann lädt er eine neue Story hoch und wieder dasselbe. Und Kali meinte dann schon so, ich glaube, wir gucken hier gerade live zu, wie jemand den Verstand verloren hat, weil der einfach nur noch durch New York läuft und nichts anderes macht. Und ich dachte so, oh Mann, kriegt der keine Rollen mehr? Weil wenn man so ein bisschen guckt, was der die letzten Jahre gemacht hat, der ist viel so in Direct-to-DVD oder Direct-to-Streaming-Filmen und zwar nicht wirklich guten aufgetreten. Was ich immer schade fand, weil Adrien Brody echt was kann. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass der mit The Brutalist, da geht es wohl wieder um einen, geht es um einen Architekten, Laszlo Toff.
Es geht um einen ungarischen, jüdischen Architekten,
der den Holocaust überlebt hat.
Ja, und in die USA geht.
Genau, damit erinnert es wieder so ein bisschen an das, was er in Der Pianist schon gemacht hat, aber er soll so gut wie seit vielen, vielen Jahren nicht sein. The Brutalist geht wohl 215 Minuten, also so ähnlich wie Horizon, der jetzt ja auch, da wird der zweite Teil noch in Venedig gezeigt, also auch eine übelst krasse Laufzeit, aber die Kritiken für The Brutalist sind krass. Deswegen wird wohl viel Sitzfleisch kosten und am Ende denke ich mir wahrscheinlich wieder, ach, was hatten die denn da alle gesehen? Aber ich bin gespannt drauf, den will ich mir auf jeden Fall angucken.
Da ging es auch ganz viel ums Thema Bauhaus, also der entspringt wohl der Bauhauszeit, ne? Immer so ein Stil, fälschlicherweise, weil das muss man jetzt mal sagen, mein Haus ist komplett im Bauhausstil errichtet und das wird immer so von Leuten so als Nazi-Bauweise gesehen, dabei haben die Nazis Bauhaus verboten. Ja, also das nur mal ganz kurz, weil es so einem Architekten geht, kurz eine Lanze gebrochen für Bauhaus als Stil. Ich will mal ganz kurz zu drei Dokumentationen rüber. Einmal relativ viel Bass gibt's für Riefenstahl. Hast du mitbekommen, die Doku über Linie Riefenstahl?
Nee, gar nicht.
Da gibt's wohl richtig viel. Sandra Maischberger produziert die unter anderem. Und da schreiben sie zumindest internationale Presse ganz schön krasse Sachen, weil da viel Zeug drin ist, was Leni Riefenstahl, was man so nicht von ihr kannte. Es gibt so Sequenzen oder Interviews.
War sie etwa ein Nazi?
Von ihr aus den 30ern, wo sie sagt, nachdem sie die erste Seite gelesen hat von Mein Kampf, war für sie klar, Nationalsozialismus sei das Richtige. Ja, die hat ja Zeit ihres Lebens immer wieder versucht, das auch zu verbergen und dagegen anzukämpfen. Mhm. Aber hier ist wohl einiges an Material drin, das zeigt, wie sie Dinge verlangt, die nicht so und so dargestellt werden. Und das soll wohl ziemlich krass einige Dinge nochmal ein anderes Licht rücken. Das ist Riefenstahl, die, mal gucken, wann die bei uns kommt. Ich aber auf jeden Fall
ab 31. Oktober.
31. Oktober. Auf jeden Fall ein Auge drauf haben möchte. Das war Riefenstahl. Dann interessant finde ich Separated. Separated ist von Errol Morris. Der hat schon irgendeine andere krasse Oscar-prämierte oder nominierte Doku gemacht. Erinnerst du dich noch unter der Trump-Ära, als er die mexikanischen Familien getrennt hat und die Kinder vor vielleicht 5, 6 Jahren getrennt hat und die teilweise in so Käfigen aufbewahrt wurden an der Grenze? Ja. Das ist jetzt eine Dokumentation, die unbedingt wollen sie die noch vor dem Wahltag in den USA, vor der Wahl rausbringen, die quasi zeigt, sowas darf nie wieder passieren, die sich ganz explizit mit diesem Zerreißen von Familien an der mexikanisch-amerikanischen Grenze auseinandersetzt. Und dann ist noch, und da gab es natürlich sehr viel, weil es, glaube ich, ein israelischer Regisseur ist, Why War. Ist ein Film, der sich, würde man jetzt vermuten, mit dem Nahostkonflikt auseinandersetzt oder beziehungsweise Konflikt Israel-Gaza. Da geht's aber tatsächlich gar nicht darum, sondern es geht generell um warum überhaupt Krieg, und es soll wohl eine Doku sein, die überhaupt kein bisschen Krieg zeigt, sondern eher so ein bisschen philosophisch gegenüberstellt, warum es das gibt und warum es keinen Sinn ergibt, Krieg zu führen. Fand ich alle drei nicht uninteressant in der Liste der gezeigten Dokumentationen in Venedig. Hast du übrigens mitbekommen, dass Kevin Costner sowohl Horizon 1 als auch 2 zeigt in Venedig?
Also volle 6 Stunden sein Publikum quält.
Volle 6 Stunden. Also der zeigt den zweiten Teil dort. Mal gucken, wie viel Standing Ovations er da kriegt. Aber ja, der zeigt den auf jeden Fall.
Jetzt kommen ja noch Joker 2. Was wird noch gezeigt?
Der im Wettbewerb läuft, muss man dazu sagen. Lief der erste, lief glaube ich auch im Wettbewerb.
Ja, der hatte den Preis auch gewonnen in Venedig damals. Ja, genau.
Und der im Wettbewerb fand ich schon so, oh, okay.
Ja, da sind die offener in Venedig, muss man sagen. Anders als in Cannes oder auch in Berlin, wo eher so kleine, obskurere Filme das Rennen machen und auch gar nicht so ins Festival passen, ist Venedig schon auch so ein Sprungbrett für so Blockbuster-Filme. Dieser Wolfs wurde ja noch gezeigt, um den gerade viel Wind gemacht wird, weil angeblich waren die Schauspieler wahnsinnig teuer. Die beiden Darsteller sind auf dem roten Teppich, gehen sie rauf und runter. Ich habe mir nicht mal den Trailer angeguckt.
George Clooney hat sich genötigt gefühlt, richtig zu stellen, dass sie nicht 35 Millionen bekommen haben, pro Person, wie berichtet.
Ja, aber er hat doch nicht gesagt, was sie stattdessen bekommen haben, können auch 34 Millionen gewesen sein.
Sie haben gesagt, weil die Kinoauswertung abgesagt wurde. Der läuft nur eine Woche in den USA, wahrscheinlich für die Oscar-Richtlinien. Und dann kommt er auf Apple raus. Dort, glaube ich, schon Ende September bei uns. Du hast gesagt, 11. Nee, nicht, du hast es nicht gesagt. Warte mal. Der kommt nämlich bald.
Ja, ja, der kommt nämlich ziemlich bald. Der kommt, Robert.
Ich glaube, 27. Dezember. 27. September. Das, was du meinst, ist ein Kinotermin. Da weiß ich nicht, ob sie den in Deutschland auch bringen, den Kinostart.
Ah, okay.
Weiß ich nicht sicher, aber 27. September auf Apple Wolves. Beide spielen Profikiller, die zusammenarbeiten müssen, obwohl sie sich hassen und ich glaube, vielleicht auch aufeinander angesetzt werden am Ende. Das wissen wir nicht, aber sie sollen nicht so viel Geld bekommen, aber ich nehme mal an, sie kriegen dann bei bestimmten Bumpern, bei View-Zahlen deutlich mehr bei Apple, als sie jetzt zugeben. Aber das war so das Highlight gestern auf den roten Teppichen in Venedig. Ja. Dann erwartet uns der neue Luca Guadagnino-Film Queer. Mit Daniel Craig. Und
auch der soll viel zeigen, habe ich gelesen.
Ja, ja. Du, ey, es gibt noch 3-4 andere Filme, die ordentlich nackte Haut mitbringen dieses Jahr in Venedig.
Ja.
Aber da wissen wir noch nicht, weil der hat noch nicht seine Premiere gefeiert. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht in der Zeit, wenn ihr den Podcast hört, inzwischen passiert. Und da sieht man aber schon viele Stars, weil zu allen Filmen sind alle Hauptdarsteller die ganze Zeit mit dabei. Es gibt auch noch diesen einen Experimentalfilm, wo Gaspar Noé mit einer Skimaske bei der Pressekonferenz war und dann das Mikrofon vom Tresen geworfen hat und nichts gesagt hat, während der eigentliche Regisseur über einen Videospiel-KI-Film, den er auch in einem Stripclub gestreamt hat und nicht im Kino in Venedig. Super weirde Geschichte, hast du es mitbekommen?
Nee, aber ist der Film von Gaspar Noé oder war der zufällig einfach nur da?
Gaspar Noé ist, oh, ich hab 40 Artikel hier offen, jetzt muss ich gucken, welcher Film das ist. Der heißt auch was mit Baby, glaube ich.
Ja, dann Baby. Dann ist es dieser Baby Invasion?
Baby Invasion, glaube ich, das kann sein, ja. Es ist was richtig, also richtig weirdes rund um diesen Film. Mir noch nicht ganz schlau draus geworden. Baby Innovation.
Alles klar.
Okay, ich glaube, damit haben wir einen kleinen Überblick gegeben, was in Venedig so abgeht. Vieles Großes, vieles Kleines, auch einiges Politisches und gutes Wetter haben sie auch
genau
noch. Insofern kann die Berlinale sich da mal. Wir haben ja nächstes Jahr eine neue Berlinale-Führung, weil dieses Jahr, hinter den Kulissen habe ich mehrfach gehört, habe man die Weltpremiere von Dune 2 abgelehnt gehabt auf der Berlinale. Ich meine, so blöde muss er erstmal sein.
Ja. Gut. Ja, wie immer gilt für euch, merkt euch die Sachen am besten, weil von denen werden wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall hören, weil Venedig ist immer so mit der Anstoß, also kann ja auch schon, aber diese Filme, die wir gerade genannt haben, werden wir bei den Oscars sicherlich mal wieder hören. Also weil gerade The Brutalist, habe ich jetzt schon gehört, hat wahrscheinlich Chancen. Auch Maria könnte vielleicht mal wieder was für Angelina Jolie bedeuten. Deswegen notiere mir diese Sachen immer im Vorlauf. Und das könnt ihr ja auch. Nächste Woche haben wir The Crow, dürfen wir schon über Beetlejuice sprechen? Wahrscheinlich, ne?
Doch, doch. Ja klar, wenn der auf dem Internationalen durch ist, dann Beetlejuice. Wir haben...
Ich gucke mir den neuen Film von Jeremy Saulnier an, solltest du auch. Der kriegt nämlich richtig gute Kritiken.
Welcher ist das?
Rebel Ridge. Der startet am 6.9. auf Netflix und ist so ein Action-Ding. Ich habe gelesen, so John Wick trifft The Terminator, beziehungsweise Reacher. Reacher trifft Terminator, habe ich gelesen. Sieht nach so einem Rache-Ding aus. Ich bin sehr gespannt.
Dann haben wir nächste Woche The Crow, hast du ja schon gesagt. Wir haben, denke ich, Speak No Evil. Können wir wahrscheinlich dann drüber reden.
Genau, ich sehe den ja auf dem Fantasy-Filmfest.
Und je nachdem, wann wir beide aufnehmen, und ich vermute, wir werden einen Tag später aufnehmen als sonst, könnten wir dann noch reden über die Fotografin, über Megalopolis, ich noch über Der wilde Roboter. Also es gibt viel. Wir schauen mal, was wir alles gesehen haben werden.
Erstmal nochmal Info für euch. IFA, ne, das war innerhalb weniger Stunden, waren die Tickets weg. Und Hamburg haben mir dann auch Leute geschrieben, hey, ihr habt den Link, das war nämlich leider unser Fehler im Podcast für alle Hörer. Ich hatte erst einen Tag später oder anderthalb Tage später den Link reinposten lassen und da waren die Karten für Hamburg auch schon weg. Es ist leider, was sollen wir machen? Es gibt immer nur begrenzten Platz.
Ich würde sagen, wir müssen einen größeren Ort finden, David. Wir müssen einen größeren Ort finden.
Die Mercedes-Benz Arena?
Die heißt Uber Arena, du Gestriger.
Stimmt.
Alles klar. Gut, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.